Gut. Testing, testing. Okay. Wer war schon wieder in der Heimat, wo man aufgewachsen ist? Wer ist schon zurückgefahren und, ja, ihr lebt da, meine Güte. Ihr lebt in eurer Heimatstadt. Wir hatten mal Leute, die uns unterstützt in meiner Heimatstadt, Altus, Oklahoma, für eine Weile, jetzt nicht mehr. Wir müssen nicht dadurch fahren. Das ist in Südwest-Oklahoma. Wenn man die Karte von den Staaten, Südstaaten in der Mitte kennt, dann merkt man, das ist nicht auf dem Weg, diese Stadt. So, wir fahren normalerweise nicht durch. Aber die Gelegenheit, wieder alte Freunde zu sehen, alte Schulen zu sehen, das alte Haus, wo man aufgewachsen ist, wo ich Baseball gespielt habe, wo ich mein, oh, ich habe ein Foto gefunden, wo ich mein Trompete geblasen habe. Das war tatsächlich ein Jahr, wo ich Trompete gespielt habe. Ich bin nicht da vorne mit Schlagzeug, das bin ich nicht. Ich bin neben diese Trompetenspieler, oder ich bin der Trompetenspieler, oder links, ich bin einer von den Trompetenspielern. Da hinten hat jemand gesagt, so ein Outfit? Hast du Outfit gesagt? Ich fand die Outfits super damals. Heute, wie habe ich das? Wie kann ich sowas tragen? Aber naja, es war in damals mit dieser großen. Wie nennt man sowas? Hut. Ja. Im 6. Kapitel vom Markus-Evangelium ist Jesus wieder nach Hause gegangen. Nach Nazareth. Ich würde gern wissen, ja, Jesus, wie hast du gefühlt, wieder in der Heimat zu sein? Oder diese Anticipation, diese erwartungsvolle Haltung. Hat er Freude gehabt? Hat er ein bisschen Bedenken gehabt? Würde ich gern wissen. Können wir nicht ganz rauslesen vom Text, aber er ist zu Hause. Vielleicht hofft er auf ein schönes Wiedersehen, eine nette Zeit zusammen. Lesen wir, sehen, was passiert ist. Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in die Synagoge zu lehren, in der Synagoge. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist nur ein Zimmermann, der Sohn Marias, der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt, aber nicht nur in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten, von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Danach zog Jesus von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. In der Parallelstelle in Lukas Evangelium, Kapitel 4, er gibt uns einen Einblick in das, was Jesus gelesen hat. Und das ist im Kapitel 4 von Lukas, ab Vers 18. Jesus hat eine bekannte Bibelstelle zitiert, vorgelesen eigentlich, Jesaja 61. Und diese Bibelstelle war und immer noch ist eine bekannte messianische Stelle. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Gut, tja, wunderschöne Bibelstelle, Jesus, wunderschöne Verheißungen. So eine Bibelstelle kann man lesen, wenn man die Erwartung hat, dass man noch auf den Messias wartet. Eine Vorausschau. Aber Jesus macht die Sache hier nicht leicht. Lesen wir weiter. In Lukas 4. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, haben sie in Kapernaum geschahen. Tun sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel aus der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur eine Witwe nach Zarpath bei Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keine von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Es war nicht seine Zeit, noch nicht. Und keine konnten Jesus was antun, wenn es nicht seine Zeit war. Ist das nicht, sagt ihr das nicht etwas? Von dieser ganzen Gedanke, Gottes Geschichte, seinen Plan zu entdecken in seinem Wort. Es geschieht nichts, außer das, was Gott wollte. Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt, bei seinem Verwandten, in seinem Haus. Jesus konnte kein Wunder tun, außer dass er wenige Kranken die Hände auflegte und heilte. Sie haben sich gewundert, woher hat dieser Mann solche Worte, solche Weisheiten? Wie kann er Menschen heilen? Er ist nur Jesus, der Zimmermann, er hat mir den Stuhl gebaut. Nun ist es gut, stabil. Man, guck mal, wie. Er ist nur ein Zimmermann. Ich kenne seine Mutter, Maria. Entweder ist die Quelle Gott oder ist die Quelle dämonisch. Leute, was entscheiden wir? Einfach ist er ein Arbeiter. Ohne akademischen Hintergrund. Und ihn den Sohn der Maria zu nennen, habe ich diese Woche gelesen, war eine Beleidigung unter den Juden. Man hat immer den Vater benutzt, den Namen vom Vater, wie in Lukas. Markus erwähnt, dass einige zumindest Maria erwähnt haben. Das war einfach eine Beleidigung. Mag auch sein, dass die Gerüche über seine Geburt bekannt waren. Er ist unehelich geboren, Leute. Was für ein Mensch. Habt ihr aber bemerkt, wann diese Menschen zornig geworden sind? Als Jesus die Heiden in Gottes Geschichte einbezieht, erwähnt hat. Naaman ist geheilt worden. Nicht die viele jüdische Kranken. Man sieht, für mich ist es offensichtlich, ich weiß nicht, ob wir andere Sachen daraus ziehen können, aber sie kennen Jesus nur oberflächlich. Nicht, wer ist dieser Mann wirklich? Und Gottes Plan, alle Menschen zu retten, akzeptieren sie nicht. Wir wissen später, es ist ein Kampf für seine eigenen Jünger, das später zu verstehen. Ich habe eine Frage wieder an euch. Wie tief geht dein Wissen über Jesus von diesem Mann? Eigentlich ist die Frage nicht wie tief, sondern bist du gerade in deinem Leben jetzt dabei, Jesus Christus besser kennenzulernen? Ich möchte euch heute ermutigen, diesen Jesus besser kennenzulernen und in die Tiefe zu gehen. Aber warum? Weil wenn wir eine Beziehung zu Jesus vernachlässigen, will er nicht in uns und durch uns, mitten unter uns wirken. Er kann. Seine Macht ist nicht von unserem Unglauben begrenzt. Aber er will einfach Gemeinschaft mit uns haben. Und nicht ohne unsere Zustimmung will er in und durch uns wirken. Vers 6 lesen wir zurück in Markus. Er wundert sich über ihren Unglauben. Das Verb wundern ist nur einmal von Markus benutzt. Und viele denken, das zeigt den Grad des Widerstands. Wie viel Markus zumindest versucht hat, das zu verstehen. Warum waren die so stark gegen Jesus in seiner Heimatstadt? Zeigt uns aber, dass der Glaube und Unglaube immer in einem Kampf verwickelt sind. Das sieht man durch Gottes Geschichte in der Bibel, das sieht man heutzutage noch. Aber Jesus geht jetzt in die Offensive. Er schickt seine Jünger hinaus. Der Unglaube ist die Umgebung oder den Kontext. In der die Mission stattfindet. Und Ablehnung gehört dazu. Mission trifft auf Ablehnung, ist ein Schema, ein Muster in der Geschichte Gottes. Und wir begegnen das oft in seinem Wort, in unserem Leben. Und ich wiederhole, wie letzte Woche, nicht vergessen, Markus schreibt hier sein Brief, schickt es hauptsächlich an die Römer, Christen in Rom und um die Umgebung. Natürlich ist es weitergegangen. Nicht nur in Rom blieb dieser Brief. Aber Markus weiß, womit die Christen in Rom jetzt kämpfen. Sie treffen sich so stark auf Ablehnung und Verfolgung. Und was macht Jesus? Lesen wir weiter. Markus 6, Abvers 7. Und er rief die 12 zu sich und begann sie je 2 und 2 auszusenden, gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollen nichts auf den Weg nehmen, als nur einen Stab. Keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollen aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht 2 Hemden anziehen. Übrigens, ich habe mich gefragt, warum 2 Hemden? Ich habe zuerst gedacht an Erfahrungen, nicht persönliche Erfahrungen, aber einige haben erzählt in Gemünden mit dem Kinderlager. Es gab ein Kind, der die Frau hat bemerkt, oder die Mutter, glaube ich, als er zurück war, dass sein Po ein bisschen fülliger war. Und sie hat ihm geholfen zu duschen oder im Bad zu gehen und hat bemerkt, er hat mehrere Unterhosen drauf. Sohn, warum hast du mehrere Unterhosen an? Ja, Mama, du hast mir gesagt, jeden Tag einen neuen anzuziehen. Habe ich doch gemacht. Hat aber das Duschen vergessen in der Woche. Naja, das kommt oft vor. In Gemünden. Nicht wahr, Don? Naja, 2 Hemden war nicht der Fall, aber ich habe auch gelesen, diese Woche 2 Hemden, falls man friert. Falls in der Nacht am Abend es cool wird, dann hat man ein 2. Hemd, um ein bisschen wärmer zu bleiben. Jesus sagt, kein 2 Hemden. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttet den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jene Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Jesus hat die ersten Apostel im ersten Kapitel rausgeschickt. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes und dann später Levi im Kapitel 2. Und dann im 3. Kapitel die letzten 7. Diese 12 Männer sollten diese gute Botschaft verkünden. Jetzt. Und in seiner Vollmacht Dämonen austreiben. Sie haben schon vieles von Jesus gelernt, gehört, gesehen, erlebt. Und jetzt sind sie an der Reihe, im Wort und Tat. Im Wort und in seiner Macht. Ihre Worte und Taten sind eine Erweiterung von Jesus. Und das Gesetz Mose kennt diesen Vorgang. Irgendwo ist dieses Zitat, der Gesandte ist der Auftraggeber. Er gibt es weiter an seinen Jüngern. Die 12 sind die beglaubigten Vertreter von Jesus, gerichtlich gesehen. Und im Vers 30, was nächste Woche dann kommt, kommen sie wieder zurück zu Jesus und sie berichten, was sie getan und erlebt haben. Und danach ziehen sie alle, zu einer einsamen Gegend zurückziehen. Es ist nicht so passiert, aber zumindest war das der Plan. Die Bedingungen für ihre Mission dieses Mal ist ein bisschen anders. Vers 8 und 9, sie sollten nichts auf den Weg nehmen, nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen in die Füße tragen, nicht 2 Hemden anziehen. Wieso? Wir sind so am Anfang von dieser Zeit, als Jesus seine Jünger Aufträge gibt, rausschickt, sie auffordert, seinen Plan zu verstehen. Und hier, glaube ich, ist sein Wunsch, dass sie nicht nur hören und dann vertrauen, sondern dass sie hören, machen, erleben und vertrauen, lernen. Es ist eine Sache zu sagen, ich vertraue dir, und eine andere, das Vertrauen in der Tat umzusetzen oder durch Erlebnisse das Vertrauen aufgebaut wird. Erleben wir das in Beziehungen, besonders in der Ehe? Ich habe viele Ehepartner beraten, wenn das, als das Vertrauen gebrochen worden ist, du hast Entscheidungen zu treffen. Entweder nicht mehr vertrauen, etwas vertrauen oder das Ganze der Person wiederzugeben. Manchmal hilft es uns, etwas zu vertrauen oder ganz zu vertrauen. Aber wir müssen etwas erleben, um Vertrauen wieder aufzubauen. Es gehört dazu, die Erfahrung. Wie sieht deine Erfahrung mit Gott aus? Erlebst du Dinge mit Gott? Sachen in deinem Leben, wo du sagst, das war Gott, wo deine Bedürfnisse oder Wünsche erfüllt wurden? Oder hältst du immer die Leine in der Hand, ohne Gott einzubeziehen? Da kommt dieses Vertrauen, zu lernen, die Leine, wie wenn der Hund auf diese eine Leine, wo man das immer, wie heißt diese Dinge, wo sie immer weiter wehen können, bis es nicht mehr geht, und dann und der Hund wird wieder reingeholt. Können wir diese Leine etwas loslassen von der Kontrolle? Wer hat die Kontrolle? Das Loslassen, sage ich, ist die Erfahrung wert. Dann sollen die Jünger Jesu, wenn sie ein Dorf Gottes Botschaft nicht aufnimmt, den Staub von ihren Füßen schütteln. Eine symbolische Geste. Ihr habt sozusagen, ihr habt Gott widersetzt. Ihr will nichts von ihm hören. Jetzt entscheidet Gott über eure Seelen. So ähnlich wie Johannes der Täufer, als er gesagt hat über Jesus, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in den Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Es wird eine Trennung geben. Und die Jünger machen diese Tatsache sehr ausdrücklich fest. Und jetzt sind die Jünger Jesu auch in diesem Prozess beteiligt. Gottes Reich geht in die Welt hinein, macht einen Unterschied in dem Leben der Menschen. In diesem Moment zeigt Jesus den Zwölf, dass sie sich daran beteiligt sind. Sie bekommen einen Auftrag und die nötige Ausrüstung. Sie lernen Gott zu vertrauen. In wirklich alltägliche Dinge. Wie was man trägt, Geld mit. Ich habe immer Geld mit. Ich will immer gucken, oh ja, ich habe etwas Geld mit. Oder meine Karte. Nee, lass dir das. Stab darfst du, Schuhe darfst du. Vertraue, dass Gott deine Bedürfnisse erfüllt. Eine Herausforderung. Damals und auch heute. Es gibt kein Versprechen, dass alles rosig sein wird. Sie können erwarten, dass Menschen die Botschaft Gottes ablehnen, aber auch, dass welche die gute Nachricht annehmen. Wichtig war und ist, sie gehorchen Jesus und gehen. Heute habe ich drei Fragen für euch. Aber zuerst denkt an deine und eure Herausforderungen, die ihr gerade im Leben habt. Dann lade Gott ein, in einer Herausforderung präsent zu sein. Und dann eine nach den anderen. Hört ihn zu. Merke irgendwelche Anweisungen, Lenkungen von ihm. Wie sieht Gott diese Situation? Was will Gott mir dadurch sagen? Was kann ich daraus lernen? Und wenn ich sage, Nummer eins, wie sieht Gott diese Situation? Das kommt nicht aus dem Nix. Wir müssen sein Wort forschen. Gut genug sein Wort kennen. Ach, da war diese Stelle. Was war das nochmal? Googeln, finden. Und drittens, habe ich jemanden oder etwas anderes gesucht statt Gott? Laufe ich jemandem oder etwas anderes nach, statt Gott zu suchen? Ich mag solche Geschichten wie diese Woche, im 6. Kapitel, weil da sind keine tiefe theologische Auseinandersetzungen, theologische Fragen. Manchmal ist das gut. Wir dürfen einen Blick bekommen in einem Ablauf im Leben und sein Leben Jesu und seinen Jüngern. Und einen etwas kleinen Einblick in was Gott vorhat mit uns. Gott will dein Herz haben. Gott will dir zeigen, was für eine Aufgabe du hast in seinem Reich, in seiner Geschichte. Gerade wo du bist, ob es in der Schule ist, bei der Arbeit, in der Familie, zu Hause, mit jemandem oder alleine, mit Freunden oder nicht. Gott hat eine Aufgabe für dich. Lass uns lernen, Gott mehr und mehr zu vertrauen und diese Leine loszulassen. Beten wir zusammen. Vater, ich bete für uns alle, dass wir immer wieder die Entscheidung treffen. Mein Herr, dieser Jesus Christus zu begegnen. Und dass wir dich, Vater, sehen als unser Vater, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir vor einer großen Herausforderung stehen, zu wissen, dass du da bist und dass du das Beste für uns willst. Obwohl wir das nicht immer verstehen, was das Beste ist. Danke, dass du uns trägst und hilfst, durch die gute und schwierige Zeiten. Danke, dass du uns liebst und deine Gnade immer wieder zeigst. Vater, wir bitten um deinen Segen, als wir von hier fortgehen. Segnet noch die Gemeinschaft heute Morgen. Ja, segnet uns auch, als wir diese Woche Menschen treffen, die etwas oder gar nichts von dir wissen. Gib uns die Worte, gib uns die Liebe, diese Menschen zu sehen, wie du sie siehst. Es ist eine etwas, gerade eben nicht, dunkle Jahreszeit. Aber wir lieben die Lichter. In der Wohnung, in der Stadt, am Abend, wenn es dunkel wird. Und wir sehen ein Licht. Danke, Herr, dass du unser Licht bist. Und du leuchtest in uns, durch uns. Segnet uns, dass wir in dir, mit dir gehen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Alle sind herzlich eingeladen zu bleiben. Wir haben Kaffee immer, manchmal was Süßes dazu. Aber die Gemeinschaft ist immer süß. Danke, dass ihr gekommen seid.